SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, guten Morgen. In Südspanien, in der Nähe von Córdoba, sind am Abend zwei Hochgeschwindigkeitszüge zusammengestoßen. Dabei sind mindestens 24 Menschen gestorben, viele weitere wurden verletzt, mindestens 15 davon schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Spanien seit 2013. Julia Macher ist unsere Spanien-Korrespondentin. Sind denn noch weitere Tote zu befürchten?
Das kann man nicht ausschließen. Die Bergungsarbeiten dauern an. Möglicherweise werden da noch weitere Opfer gefunden. Die Verletzten, die konnten zwar gestern alle aus den verunglückten Waggons der beiden Hochgeschwindigkeitszüge geborgen und in Krankenhäuser eingeliefert werden, aber viele von ihnen sind schwer verletzt. Sie lagen stundenlang eingequetscht in den Trümmern der Wagen. Die Welle der Hilfsbereitschaft in Spanien ist groß. Es gab gestern lange Schlangen vor den Krankenhäusern, um Blut zu spenden. Und Anwohner haben die gestrandeten Passagiere in Bahnhöfen mit Essen und Decken versorgt.
Was weiß man denn bisher über die Hintergründe des Zusammenstoßes?
Noch weiß man da sehr wenig darüber. Spaniens Verkehrsminister Óscar Puente hat gestern von einem außergewöhnlich seltsamen Unfall gesprochen. Der Unglückszug war gerade mal 4 Jahre alt, also verhältnismäßig neu. Und die hinteren Wagen, die sind auf einer geraden Strecke entgleist. Und dann schlugen sie eben fatalerweise seitlich in einen entgegenkommenden Zug, dessen Waggons dann ebenfalls aus den Gleisen gerissen wurden. Ein Fehler am Schienennetz, den haben die Behörden zunächst ausgeschlossen. Der Streckenabschnitt im andalusischen Hochgeschwindigkeitsnetz, der wurde erst vor wenigen Monaten gewartet. Mit Untersuchungsergebnissen könne man frühestens in einem Monat rechnen.
Informationen waren das von unserer Spanien-Korrespondentin Julia Macher zum schweren Zugunglück in Andalusien. Es ist gerade das Top-Thema in den europäischen Hauptstädten. Am Samstag hatte US-Präsident Trump 8 NATO-Ländern mit neuen Zöllen ab Februar gedroht, darunter Deutschland und Frankreich. Trump will damit Druck machen auf die Europäer im Streit um Grönland. Das beansprucht Trump ja bekanntlich entgegen aller internationalen Regeln für die USA. In Brüssel hat die EU gestern auf die Zolldrohungen reagiert und über Gegenmaßnahmen gesprochen. Frage an unsere EU-Korrespondentin Sabrina Fritz, wie könnten und sollen die aussehen?
Heraus kam ein Paket in Höhe von rund 90 Milliarden Euro und in der Höhe will man jetzt im Gegenzug auch die USA mit Zöllen überziehen. Also das könnte zum Beispiel amerikanischen Whisky betreffen oder Flugzeugteile aus den USA oder Geflügel. Und da will man einfach dem US-Präsident zeigen, schau mal, wir können euch auch wirtschaftlich schaden. Und es gibt auch noch mehr Möglichkeiten, die man in der Schublade hat hier in Brüssel, wo man eben Druck auch auf die USA ausüben will. Ob das funktioniert, weiß man nicht, muss man sehen. Und darum will man natürlich auch gleichzeitig nicht den Gesprächsfaden abreißen lassen. Man will weiter mit den USA verhandeln, wie es denn jetzt in dieser ja wirklich völlig festgefahrenen Grünanfrage weitergehen könnte, wie man da eine Lösung findet. Und deshalb gibt es auch noch in dieser Woche einen Sondergipfel zwischen den 27 EU-Staats- und Regierungschefs. Und da will man nochmal beraten, wie man denn jetzt mit den Amerikanern in dieser Grönlandfrage umgehen kann, was man jetzt für Möglichkeiten hat. Also das Thema wird auf jeden Fall diese Woche dominieren.
Auch zahlreiche deutsche Politiker haben auf die neuen Zolldrohungen aus den USA reagiert. Bundesaußenminister Wadefuhl rechnet damit, dass das erst im Sommer verhandelte Zollabkommen zwischen der EU und den USA nun erstmal nicht verabschiedet wird. Der CDU-Politiker warnte die USA vor weiteren Konsequenzen. Konkreter wurde noch die Grünen-Vorsitzende Brandner. Sie forderte in der ARD eine Digitalsteuer gegen die USA.
Wir können uns auch überlegen, welche Exporte aus Europa extrem wichtig sind für die USA. Auch dort könnte man ansetzen. Man könnte zum Beispiel mal eine Digitalabgabe endlich einführen, damit Trump sich entscheiden muss zwischen seinen Tech Brothers oder Grönland.
Soweit Grünen-Co-Vorsitzende Brandner. Das Vermögen von Milliardären weltweit ist im vergangenen Jahr so schnell gewachsen wie noch nie. Das hat die Entwicklungsorganisation Oxfam in einem neuen Bericht ausgerechnet. Einzelheiten dazu von Katrin Hondl.
Demnach ist das weltweite Milliardärsvermögen um rund 2,5 Billionen US-Dollar angewachsen, auf einen neuen Rekordwert von 18,3 Billionen. Dieser enorme Anstieg in nur einem Jahr, so Oxfam, entspreche fast dem gesamten Vermögen der ärmeren Hälfte der Weltbevölkerung, also von mehr als 4 Milliarden Menschen. Auch in Deutschland steigt laut Oxfam der Superreichtum. 172 deutsche Milliardärinnen und Milliardäre kämen auf ein Gesamtvermögen von rund 840 Milliarden US-Dollar.
In Syrien haben die kurdische Miliz SDF und die syrische Regierung Medienberichten zufolge eine Waffenruhe vereinbart. Zuletzt hatte es wieder tagelange Kämpfe zwischen beiden Seiten gegeben. Unser Korrespondent Moritz Behrendt berichtet.
Die am Abend in Damaskus vorgestellte Vereinbarung ist ziemlich umfassend und liest sich so, als habe sich die Übergangsregierung von Ahmed al-Shara in wesentlichen Punkten durchgesetzt. Die Truppen der kurdischen SDF sollen sich aus allen Gebieten östlich des Euphrats zurückziehen und in einem weiteren Schritt vollständig in die syrische Armee integriert werden. Die Grenzübergänge, der Luftraum und auch die Öl- und Gasfelder im Nordosten Syriens sollen unter die Kontrolle der Übergangsregierung gestellt werden. Bereits im vergangenen März hatten sich die Übergangsregierung und die SDF im Grundsatz auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Allerdings kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen und militärischen Konflikten über die Bedingungen der Kooperation.
Der syrische Übergangspräsident al-Shara hat wegen der innenpolitischen Lage seinen für heute und morgen geplanten Deutschlandbesuch abgesagt. Eigentlich hätte er sich in Berlin unter anderem mit Bundeskanzler Merz treffen sollen. Bei der Präsidentschaftswahl in Portugal hat der Sozialist Seguro überraschend die erste Runde gewonnen. Laut Wahlbehörde erhielt der 43-Jährige gut 31% der Stimmen. Auf Platz 2 folgt der Chef der rechtsextremen Jägerpartei Ventura. Er kam auf 23,5%. Weil keiner der insgesamt 11 Kandidaten die absolute Mehrheit bekommen hat, müssen sich Seguro und Ventura in 3 Wochen einer Stichwahl stellen. Dort werden Ventura allerdings kaum Chancen eingeräumt. Am 9. März soll der neue Präsident sein Amt antreten. Er wird Nachfolger des konservativen Präsidenten de Sousa, der nach 2 aufeinanderfolgenden Amtszeiten nicht mehr kandidieren durfte. Die höchste Kulturauszeichnung des Landes Rheinland-Pfalz geht in diesem Jahr an die österreichische Schriftstellerin Monika Helfer. Im Staatstheater in Mainz hat Ministerpräsident Schweizer ihr am Abend die Karl-Zuckmayer-Medaille überreicht. Mareike Gries berichtet.
Die 78-jährige Monika Helfer wurde vor allem durch ihre autofiktionale Romantrilogie bekannt, in der sie über ihre Großeltern, Eltern und Geschwister geschrieben hat. Die Jury der Zuckmayer-Medaille urteilt, Monika Helfer habe einen feinen Blick für die stillen Tragödien des Alltags. Ihr Werk stehe für eine stille, kraftvolle Menschlichkeit. Die Zuckmayer-Medaille wird seit 1978 verliehen, in Erinnerung an den in Nackenheim geborenen Schriftsteller und Dramatiker Karl Zuckmayer. Vergeben wird der Preis für besondere Verdienste um die deutsche Sprache.
Die Fußballnationalmannschaft des Senegal hat den Afrika Cup gewonnen. Das Team hat in einem dramatischen Finale in der Verlängerung mit 1:0 gegen Gastgeber Marokko gesiegt. Bei den marokkanischen Fans hat das für ordentlich Frust gesorgt, berichtet unser Korrespondent Stefan Ehlert.
Das Spiel am Abend in der Hauptstadt Rabat war von Drama und Chaos überschattet. Denn nach einer umstrittenen Elfmeterentscheidung verließ Senegals Mannschaft für einige Minuten das Feld. Kurzzeitig drohte sogar der Abbruch des Spiels. Am Ende schoss Marokkos Stürmerstar Brahim Diaz den Elfmeter dem gegnerischen Torwart in die Arme. Und viele Fans fragten sich, ob aus Fahrlässigkeit oder aus Fairnessgründen. In der Verlängerung fiel dann das Tor für Senegal. Zu Tausenden hatten Marokkaner und Marokkanerinnen in den meist nicht überdachten Public-Viewing-Zonen in Regen und Kälte ausgeharrt. Sie warteten vergeblich auf ein Ausgleichstor Marokkos in der Nachspielzeit. Die meisten hatten nach einem von vielen gelobten Turnierverlauf wohl darauf gehofft, dass ihr Team erstmals seit 50 Jahren den Titel gewinnt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Die neue Woche startet meist neblig trüb, vor allem in Rheinland-Pfalz und am Oberrhein sind Nebel und Hochnebel zäh und halten sich oft den ganzen Tag. Die Sonne zeigt sich zunächst vor allem auf den Höhen, im Tagesverlauf dann auch immer mehr in Baden-Württemberg. Je nach Sonne erreichen die Temperaturen heute maximal 1 Grad im Hunsrück bis 8 Grad im Schwarzwald.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Das Jahr mit einem Monat ohne Alkohol beginnen, das probieren gerade ziemlich viele Menschen aus im sogenannten Dry January. Vielen fällt das leicht, weil sie sowieso nur ab und zu Wein, Bier oder Sekt trinken. Andere werden dagegen in diesem Januar merken, Moment mal, das mit dem alkoholfreien Jahresbeginn ist doch gar nicht so einfach und schwerer als gedacht. Was bringt der Dry January? Dieser Frage gehen wir diese Woche immer um diese Zeit in unserer Serie nach. Fest steht, der Monat ohne Alkohol ist mehr als nur ein neumodischer Fitnesstrend. Er hat durchaus einen Effekt auf unsere Gesundheit. Ein Überblick dazu von Lena Bodewein.
Es beginnt mit dem Schlaf. Schon wenige Tage nach dem letzten Drink verbessert sich die Nachtruhe. Die meisten Leute denken, sie trinken jetzt ein Glas Wein und dann schlafen sie besser ein, was richtig ist, aber sie schlafen nicht durch, weil Alkohol mobilisiert nach ein paar Stunden Substanzen, die erregen, die den Blutdruck steigern, die den Herzrhythmus steigern und das schlägt dann durch und dann kann man einfach nicht mehr richtig weiterschlafen.
Erklärt Helmut Karseitz, Professor an der Universität Heidelberg, Internist und Alkoholismusforscher. Nächster Gewinner ist die Leber. Sie profitiert immens vom Alkoholverzicht, denn sie baut eingelagertes Fett ab.
In 7 Tagen schon halbiert sich der Fettgehalt der Leber. Wenn Sie Alkohol stoppen, geht das Fett aus der Leber raus. Das Fett selber ist nicht so schlimm, aber aus dem Fett entsteht dann Entzündung und aus der Entzündung entstehen dann Narben, Fibrose, Bindegewebe.
Sie sind die Voraussetzung für eine Verhärtung der Leber, also eine Zirrhose. Nach einem Jahr ohne Alkohol kann sich die Leber fast komplett regenerieren. Aber auch
schon ein paar Tage Verzicht sind also wie ein Kurzurlaub für den Körper,
sagt Julia Fischer, Ärztin, Journalistin und Host von ARD Gesund auf YouTube. Denn der nächste Kandidat der Wohlfühlkur ist das Hirn.
Langfristig kann Alkohol das Stresssystem im Gehirn so verändern, dass der Cortisolspiegel dauerhaft erhöht ist. Und das ist natürlich super ungesund. Aber schon nach etwa 2 Wochen ohne Alkohol normalisiert sich das wieder.
Ein sinkendes Stresslevel hilft auch dem Immunsystem, erklärt Julia Fischer.
Ein dauerhaft erhöhter Cortisolspiegel schwächt unsere Immunabwehr. Nach 1 bis 2 Wochen ohne Alkohol kann ein Körper wieder mit voller Power gegen Krankheitserreger kämpfen.
Wer weniger trinkt, verliert oft auch Gewicht. Zum einen erspart man dem Körper die Kalorienbombe Alkohol. Und, so erklärt der Diabetologe Matthias Riedel, einer der ARD-Gesund-Ernährungsdocs.
Zum anderen bewirken die Stoffwechselabbauprodukte aus dem Alkohol eine Verhinderung der Fettverbrennung. Das heißt, wenn wir Alkohol trinken, dann ist der Fettabbau gehemmt.
Trinken wir keinen Alkohol, können wir also besser Fett abbauen und nehmen ab. Nach 4 Wochen ohne Alkohol sind wir leistungsfähiger, fitter, schlafen besser, das Stresslevel ist gesunken und unsere Haut sieht besser aus, meint Julia Fischer.
Denn wer regelmäßig Alkohol trinkt, neigt öfter zu Unreinheiten und die Haut kann auch schneller altern. Mit dem Verzicht auf Alkohol kann sie sich aber regenerieren und sogar Hauterkrankungen wie Akne oder Schuppenflechte können sich verbessern.
Sodbrennen verschwindet, die Magenschleimhaut wird weniger gereizt oder entzündet, denn sie muss nicht mehr so viel Magensäure produzieren, wie sie benötigt, um Alkohol zu verdauen. Und wenn noch länger durchhält, 3 bis 6 Monate etwa, tut auch seiner Libido einen Gefallen. Die steigt mit der Gesundheitskurve. Also statt Alkohol Amore.
Lena Bodewein hat berichtet. Morgen spreche ich in unserer Serie zum Dry January dann mit dem Geschäftsführer einer Brauerei darüber, inwiefern alkoholfreie Biere mittlerweile eine immer größere Rolle für ihn spielen.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Führende Politikerinnen und Politiker, Top-Manager und Vertreter internationaler Organisationen treffen sich ab heute Abend wieder in den Schweizer Alpen. Dann startet die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos. Bis Freitag erwarten die Organisatoren rund 3000 Teilnehmende, unter anderem US-Präsident Trump, der am Mittwoch dort sprechen soll. Einzelheiten von Geli Hensoldt.
Nach den Drohungen in Richtung Grönland, den Zolldrohungen gegen 8 europäische Länder und dem US-Angriff auf Venezuela dominieren die Pläne des amerikanischen Präsidenten das Treffen der Wirtschafts- und Politikelite. Auch wenn das Forum offiziell unter dem Motto Geist des Dialogs steht, geht es vor allem um geoökonomische Auseinandersetzungen. Neben Trump werden in den Schweizer Bergen mehr als 60 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz, der argentinische Präsident Milei und der ukrainische Präsident Zelensky. Das 5-tägige Treffen ist das erste, das ohne den Gründer Klaus Schwab stattfindet. Dieser hatte seinen Posten als Stiftungsratspräsident nach Vorwürfen über Missmanagement aufgegeben.
An den Reha-Kliniken der Gruppe Schmieder wird heute in ganz Baden-Württemberg gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat auch das nichtärztliche Personal dazu aufgerufen, heute die Arbeit niederzulegen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Betroffen ist unter anderem der Standort in Heidelberg. SWR-Reporter Christian Haug berichtet.
Die Gewerkschaft Verdi verhandelt seit November mit der Klinikgruppe Schmieder über mehr Gehalt für das nichtärztliche Personal, also Therapeutinnen, Pflegende und Mitarbeitende in der Verwaltung. Sie fordert 350 Euro mehr im Monat sowie höhere Zulagen für Urlaubsgeld und Wochenenddienste. Die Kliniken Schmieder sind auf Neurologie und Rehabilitation spezialisiert. Am Standort Heidelberg auf dem Königstuhl arbeiten rund 500 Beschäftigte. An allen 6 Standorten im Land wird heute gestreikt, darunter Stuttgart, Gerlingen und Konstanz.
Während also an Reha-Kliniken in Baden-Württemberg gestreikt wird, beginnen in anderen Branchen heute die Tarifverhandlungen. Zum Beispiel in Karlsruhe für die Beschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie in Baden-Württemberg. Die Gewerkschaft IGBCE geht dabei ohne konkrete Lohnforderungen in die Verhandlungen. Auch in Frankfurt wird ab heute verhandelt, und zwar für rund 20.000 Beschäftigte des Lufthansa-Bodenpersonals. Mehr dazu von Roman Warschauer.
Verdi fordert unter anderem 6% mehr Gehalt im Monat, mindestens aber 250 Euro, um damit niedrigere Einkommen zu stärken. Zudem will die Gewerkschaft unter anderem verhindern, dass Beschäftigte in der Passagierabfertigung in günstigere Tochtergesellschaften ausgegliedert werden können. Verdi geht von schwierigen Tarifverhandlungen aus. Bis Mitte Februar gilt allerdings die Friedenspflicht. Das heißt, bis dahin sind keine Streiks möglich. Bei der vergangenen Tarifrunde vor rund 2 Jahren hatte die Gewerkschaft mehrfach zu Warnstreiks aufgerufen. Am Ende brachte dann eine Schlichtung die Lösung des Tarifkonflikts.
Bei der Handball-Europameisterschaft in Skandinavien steht für das deutsche Team am Abend das letzte Gruppenspiel an. Am Samstag hatte die DHB-Auswahl gegen Serbien verloren. Gegen Spanien braucht das Team heute deswegen auf jeden Fall einen Sieg, wie Sportreporter Thomas Koos berichtet.
Die deutschen Handballer haben nach dem desaströsen Auftritt in der zweiten Hälfte gegen Serbien heute schon ihr Endspiel. Es geht aber nur um den Einzug in die Hauptrunde und dafür benötigt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason einen Erfolg mit mindestens 3 Toren Vorsprung gegen die Spanier, die bisher beide Gruppenspiele gewonnen haben und die Tabelle anführen, um ganz sicher weiterzukommen. Die Südeuropäer befinden sich im Umbruch und sind nicht mehr so dominant wie früher. Die letzten beiden Duelle bei den Olympischen Spielen 2024 gewann Deutschland 2-mal knapp, 1-mal in der Vorrunde und 1-mal nach Verlängerung im Halbfinale.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Große Messen und die hohen Tiere aus der Bundespolitik, das sind 2 Pole, die sich magisch anziehen. Wenn eine Branche zur Leistungsschau einlädt, dann genießen Kanzler und Co. in der Regel gerne den Glanz und geben mit ihrer eigenen Prominenz auch ein bisschen was davon zurück. In Berlin läuft gerade die Agrar- und Ernährungsmesse Grüne Woche. Ein Auftritt von Landwirtschaftsminister Alois Rainer dort ist geradezu herzerfrischend unkonventionell, findet unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow.
Kanzler Merz auf der IAA neben einem selbstfahrenden Konzeptauto der Zukunft. Klick, 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 da stehen die Fotografen drauf. Hightech-Ministerin Beer auf der CeBIT mit Showcase, Flux, Kompensator, Dingsbums, Gadget. Das ist Politik auf der Überholspur Deutschland 2.0. Schon qua Amt ist Alois Rainer, unser Landwirtschaftsminister, bodenständiger unterwegs und legt bei der Grünen Woche einen bemerkenswerten Stunt hin. Um ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung zu setzen, zeigt der gelernte Metzgermeister mit dem Spitzenkoch Christian Mittermeier, welche Gerichte man aus Lebensmittelresten und abgelaufenen Lebensmitteln brutzeln kann. Altes Brot, Rotkohlreste und krumme Gurken hat Mittermeier schon in schmackhafte Gazpacho verwandelt. Eine Brühe mit Forellen und Karpfenresten waren die Basis für eine Lapskaus-Variante. In Sachen überschüssige Lebensmittel setzt die Grüne Woche übrigens auch Maßstäbe. Die Berliner Tafel sammelte dort vergangenes Jahr 8,9 Tonnen ein.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.